Ich freue mich sehr, heute Abend, geht's mit dem Mikro, ich freue mich sehr, heute Abend da zu sein bei euch. Der Bruder Edgar, ich weiß gar nicht, ob den jemand kennt, die Schwarzacher kennen mich ein bisschen. Mein Name ist Edgar Lutz und bin verheiratet, habe 4 Kinder, die alle schon erwachsen sind und arbeite bei der Liebenzeller Mission, bin dort Lehrer am theologischen Ausbildungsstätte, war 13 Jahre in Südamerika als Missionar und jetzt seit eben ein paar Jahren arbeite ich bei der Liebenzeller Mission dort als Lehrer. Und ich freue mich heute Abend, dass wir uns dieses Thema anschauen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ist Weglaufen deine Lösung? Ist Weglaufen deine Lösung? Vor knapp 35 Jahren wurde diese Frau mit 17 Millionen anderen Menschen auf freien Fuß gesetzt. Danach ist sie weggelaufen und lebte seitdem in einem Luxusviertel in der Millionenstadt Santiago de Chile, im Andenhochland in Südamerika. Ihre Wohnanlage ist bewacht. Eine 2,5 Meter hohe grüne Mauer trennt ihren Garten von der Außenwelt. Und sie hat alles, was man braucht. Und doch lebt sie seit knapp 30 Jahren im Exil. Einst war sie die mächtigste Frau der DDR, Ministerin für Volksbildung von 1963 bis 1989. Und heute weiß sie oft am Morgen schon nicht mehr, was sie mit dem Tag anfangen soll. Oder wie es einer ihrer Nachbarn damals ausgedrückt hat, sie ist gestraft, einsam in einem fremden Land. Ein Reporter der Bild-Zeitung hat sich extra zum Mauerfall, zum Jubiläum vom Mauerfall 2014 aufgemacht nach Santiago de Chile und hat sie aufgesucht an ihrem Wohnort. Sie hat alle Interviews abgelehnt und deshalb konnte er sie selber nicht befragen, nur die Nachbarn. Und dieser Bild-Zeitungsreporter kam zu folgender Erkenntnis. Sie ist die meistgehasste Frau der DDR gewesen, die nie vor Gericht musste. Hier erhält sie ihre gerechte Strafe. Ihre kaputte DDR ist in Deutschland aufgeblüht. Die 17 Millionen Menschen der DDR sind frei und Margot Honecker, so hieß diese Frau, ganz allein in ihrem Andenwohnsitz, hinter der grünen Mauer mit Wachmann, die letzte Gefangene ihrer DDR. Die letzte Gefangene ihrer DDR, die letzte Gefangene ihrer dunklen Vergangenheit, Margot Honecker. Frei, kein Gericht und deshalb am Ende doch wieder Gefangene. Die letzte Gefangene ihrer dunklen Vergangenheit. Sie sitzt in ihrem Gefängnis von Schuld und Scham. In ihrem Gefängnis von Schuld und Scham, da sitzen viele Menschen, vielleicht auch heute Abend, hier in diesen Reihen. Vielleicht von Schuld und Scham über ein gescheitertes Lebenskonzept. Meine Ehe, die Kindererziehung. Ich bin vielleicht am Ende Single geblieben und verbittert über der Frage, warum liebt mich niemand? Ich bin vielleicht kinderlos geblieben und verzweifelt, was haben wir falsch gemacht? Mein Lebenskonzept, das ich hatte, ist irgendwie gescheitert. Vielleicht Schuld und Scham wegen einer gesundheitlichen Einschränkung. Du sitzt vielleicht hier und hast eine angeborene Behinderung, eine Lernschwäche, eine chronische Krankheit und vielleicht schämst du dich deswegen. Vielleicht gehört man zu einer gesellschaftlichen Randgruppe. Man ist nicht so gut in der Schule wie andere. Man hat nicht so einen tollen Beruf wie andere, weniger Geld als der Rest der anderen. Den Kindern kann man nicht alles ermöglichen, nicht so viel Vereine, nicht so ein tolles Auto. Man gehört eher zu einer gesellschaftlichen Randgruppe. Oder du sitzt hier und lebst mit Schuld und Scham wegen deinem gewohnten Versagen. Wieder warst du ungeduldig mit den Kindern, wieder gelogen, vielleicht vor anderen, um besser dazustehen, wieder gestritten mit deiner Frau wegen dem Geld das sie immer ausgibt und du nicht willst, dass sie es tut, wieder mal zu viel Alkohol getrunken, um zu vergessen. Mal wieder war der Verein wichtiger als deine Familie, gewohntes Versagen. Was auch immer es in deinem Leben ist, von Schuld und Scham, Gott möchte das nicht, dass wir belastet sind von diesem Schuld- und Schamgefühl. Gott will nicht, dass wir geduckt, vorsichtig, versteckt durch die Gegend schleichen müssen. Wenn es heißt, wohlerzogene Kinder, wir den Nacken einziehen. Wenn es heißt, Workaholic, wir auf dem Boden starren. Wenn es nach vorne geht, um was zu sagen, wir einen Schritt zurück machen. Wenn es heißt, die Quote für die Klassenfahrt, wir vielleicht schweigen, den Tränen ausbrechen. Wenn es heißt, sportlich ausgeglichen, wir unseren Schwingring abmessen. Wenn es heißt, letztes Gericht vor Gott, wir zusammenschrecken vor Angst, ob es wohl reicht. Schuld- und Schamgefühl, das uns bestimmt. Gott, der will nicht, dass wir gefangen sind im Exil unserer eigenen Schuld und Scham. Gott will, dass die Dinge herauskommen, dass wir frei werden von diesem Scham- und Schuldgefühl. Er will, dass wir Leben die Fülle haben. Und die Hagar, die wollte das auch. Die Hagar, mit der sich unsere Jahreslosung beschäftigt, die wollte das auch. In 1. Mose Kapitel 16, ihr habt heute im Laufe des Tages schon darüber nachgedacht, über diese Bibelstelle und diese Hagar, die wollte eigentlich nur ein Stück vom Glück. Die wollte nur ein Stück vom Glück, ein Stück von diesem Glückskuchen, wollte sie sich auch abschneiden. Sie hatte bis dahin nicht viel Glück gehabt im Leben. Und jetzt hat sich die einmalige Möglichkeit für sie ergeben. Sie hatte eigentlich gedacht, dass in ihrer Suche nach dem wahren Lebensglück sie jetzt den Jackpot gezogen hätte. Sie wollte doch auch nur ein bisschen glücklich sein. Dem Stammvater Abraham ein Kind zur Welt bringen, Mutter sein, angesehen sein, nicht einfach nur eine einfache Hausangestellte zu bleiben, mit der man machen kann, was man will, auch mal ein bisschen Chefin sein. Niemand will doch eine Null sein. Aber sie war das bisher. Immer wurde über sie hinweggeschaut. Man hat sie nur angeschaut, wenn man was von ihr wollte. Und jetzt sah sie ihre Chance. Und sie hat die Chance wahrgenommen. Aber anstatt irgendwie das Ganze nach dem Weg Gottes zu machen, heißt es von ihr in 1. Mose 16, dass sie anfing, Sarah von oben her zu betrachten. Sie hat sie von oben her behandelt. Sie hat angefangen, die Frau, die eigentlich das Ganze in die Wege geleitet hat, zu demütigen. Durch ihren Stolz und ihre Arroganz wird sie an ihr schuldig. Und das Ganze kommt zu einer Kettenreaktion. Und das ganze Glück, das sie sich noch erhofft hatte, wo sie träumend im Bett lag und hat sich das so vorgestellt, wie glücklich sie wird jetzt mit dem ganzen, den Lebensweg, den sie jetzt einschlägt, das Ganze zerplatzt wie eine Seifenblase. Weil die Sarah lässt sich das nicht bieten. Die Sarah schlägt zurück und grenzt sie aus. Es heißt hier, sie schikaniert sie. Sie bezeichnet sie vielleicht als dahergelaufene Opportunistin, als schamloses Flittchen. Und die Hagar lässt sich das nicht bieten und ein Teufelskreis fängt an von Schuld und Scham und es nimmt seinen Lauf und spitzt sich verbal und emotional zu. Und am Ende bleibt der Hagar nur noch ein Gedanke, ich will hier weg. Und sie läuft weg. Ist das die Lösung? Das ist die Frage, ist das die Lösung? Und die Antwort ist, erstmal schon. Erstmal schon. Meistens ist Weglaufen erstmal eine gute Lösung. Puh, man ist ein bisschen erleichtert. Es ist kein Druck mehr da. Man muss dieselben blöden Gesichter nicht ständig sehen. Einfach mal raus, mal weg. Erleichterung. Puh, mal Druck weg. Kennt ihr das? Also, das ist erstmal weg. Dann und dann bin ich alleine. Und dann kann ich erstmal meine Entscheidungen alleine treffen. Keiner oder keine mehr, die mir sagt, was ich zu tun habe. Also weglaufen scheint erstmal die bessere Lösung zu sein, erstmal die einfachere Lösung. Weglaufen für viele erstmal die bessere Lösung. Es gibt die, die äußerlich weglaufen. Es gibt die, die innerlich weglaufen. Äußerlich weglaufen laufen viele von den Problemen des Lebens, von ihrem Glauben, von ihrem Gott. Manchen wird der Glaube zu eng und sie brechen aus hin zu anderen Leuten, da wo ich machen kann, was ich will. So wie der jüngere Sohn in Lukas Kapitel 15 im Gleichnis vom verlorenen Sohn, der mal ausbricht und mit anderen Leuten zusammen sein will, wo er machen kann, was er will, wo man nicht gleich in eine Schublade steckt. Oder man hat den Eindruck, dass Gott für sein Leben zu spezielle Wünsche hat. Und man will mal ausbüchsen in eine andere Umgebung, wo mich keiner kennt, vielleicht in eine andere Stadt, so wie Jona wegfliehen will von Gott. Oder es wird einem einfach zu viel. Man hat versucht, als guter Christ zu leben, aber hat es nicht gebacken gekriegt, man hat es nicht hinbekommen. Und man irgendwie denkt man, okay, dann gehe ich halt zurück ins alte Leben, so wie Petrus, der wieder flieht und sagt, dann gehe ich halt wieder fischen, weglaufen. Aber nicht nur äußerlich weglaufen, vielleicht wie der verlorene Sohn, wie Jona oder wie Petrus. Manche, die laufen auch weg, indem sie innerlich weglaufen. Vielleicht sind sie noch jeden Sonntag da. Immer schön im Gottesdienst, die Regeln der Familie werden irgendwie einigermaßen eingehalten, aber innerlich haben sie sich schon lange verabschiedet. Man gibt schon lange nicht mehr viel auf Gott und seinen Willen, kommt immer noch schön angezogen, lächelnd, singt vielleicht sogar mit, betet mit, unterhält sich im christlichen Vokabular, das hat man gut gelernt, aber innerlich hat man schon lange gekündigt. Innerlich ist man schon lange weggelaufen, was seine Sichtweise im Umgang mit Geld oder Sexualität, mit Worten, mit Konflikten, was seinen Umgang in der Ehe, in der Erziehung angeht, ist man schon lange weggelaufen von Gottes Standards. Man lebt ein Doppelleben hinter einer Maske, die man trägt, nach einer Seite so, nach der anderen Seite so. Man versteckt sich in Heuchelei. Manche laufen weg innerlich und verstecken sich hinter Zweifeln. Man sagt sich und anderen, dass man sich gerade nicht so sicher ist in Bezug auf meinen Glauben, diesen Gott und dieses Evangelium. Und das ist auch verständlich. Da gibt es viele Dinge, die nicht einfach sind zu verstehen. Aber für manche ist es eine gute Tarnung, zu zweifeln. Anstatt nach guten und haltgebenden Antworten zu suchen, genießen Sie die vermeintliche Freiheit, um zu leben, was Sie wollen, während Sie zweifeln. Äußerlich und innerlich weglaufen. Äußerlich und innerlich weglaufen scheint erstmal vermeintlich Freiheit zu bringen. Vermeintlich Freiheit zu bringen. Eine neue Abhängigkeit. Das entschleunigt, den Druck wird rausgenommen, aber man kriegt dadurch neue Abhängigkeiten. Der vielleicht berühmteste Wegläufer in der Bibel, den finden wir in Lukas 15, ich habe ihn gerade schon angesprochen, zusammen mit Hagar. Aber in Lukas 15 vom verlorenen Sohn, da heißt es mal in Lukas Kapitel 15, Vers 14, als dieser verlorene Sohn weggelaufen ist und dieses neue Leben in der neuen Stadt mit neuen Freunden versucht zu genießen und umzusetzen, da heißt es dann von ihm, dass er die Konsequenzen erlebt. Er kommt hinein aus alten Abhängigkeiten heraus, von seinem Vater und diesem ganzen Ding, in neue Abhängigkeiten, die er sich so nicht hätte erträumen lassen können. Und da heißt es in Lukas 15, Vers 14, als er aber alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land und er fing an, Mangel zu leiden. Und er ging hin und hängte sich an einen der Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seine Äcker, Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm. Also die vermeintliche neue Freiheit durch das Weglaufen hat ihn in neue Abhängigkeitsverhältnisse hineingebracht. Hier ein Leben in Entbehrung. Er hatte Hunger. Sein Lebenshunger wurde nicht gestillt, egal wie weit er weggelaufen ist. Er hat ein Leben in der Erniedrigung gelebt, bei den Schweinen. Den Lebenssinn hat er nicht gefunden. Er hat ein Leben in der Einsamkeit geführt. Die Lebensfreude, die er wollte, hat er nicht erreicht. Weglaufen ist nur eine gewisse Zeit ganz gut. Weglaufen von Gott hilft vielleicht, ein bisschen den Druck rauszunehmen, aber am Ende lebe ich in Entbehrung, in Erniedrigung, in Einsamkeit. Hagar, diese Frau, die wir sehen in 1. Mose 16, der passiert genau dasselbe. Sie hat erstmal Freiheit von diesem Mobbing, von ihrer Herrin, von diesen schiefen Blicken, mit denen sie angeschaut wird. Sie bekommt erstmal Freiheit, aber dann erlebt sie Einsamkeit. Sie ist alleine, sie ist verzweifelt, sie ist hoffnungslos. Selbst die bis dahin ihr gegebenen missbilligen Kommentare, die verächtlichen und verurteilenden Blicke von Sarah und ihrer Familie, die sind ihr bis hierher in die Wüste gefolgt. Und auch da sitzt sie jetzt mit Scham und Schuld. Und die Frage ist, wie kommt sie da wieder raus? Die Frage ist, wie kommst du, wie kommen wir da wieder raus? Zwei Dinge sind dafür wichtig. Das erste, du kannst dich nicht vor Gott verstecken. Du kannst dich nicht vor Gott verstecken. Ich habe schon gesagt, ich habe 4 Kinder. Kinder, die machen das manchmal so. Kinder, die halten sich manchmal die Hand vor die Augen und dann denken sie, die Eltern sind weg. Machen das eure Kinder? Meine haben das gemacht. Machen das eure Kinder? Nee? Eure Kinder machen das? Tatsächlich. Es gibt auch ein paar nette Kinder. Die machen das. Also meine Kinder, die haben das immer gemacht, wenn wir sie angeguckt haben. Und dann haben wir immer gesagt, hey, wo ist der Benjamin? Der Benjamin ist weg. Ja, da ist er ja. Und meine Kinder dachten wirklich, wenn sie die Augen so zuhalten, dann sind wir weg und sie sind weg. So, man kann sich das vorstellen, dass wenn man sich die Augen zuhält, dann ist man weg und der andere sieht ihn nicht. Und die Eltern, die machen den Spaß auch noch ein bisschen mit, wenn sie Spaß verstehen. So, aber natürlich, egal wie sehr meine Kinder das gemacht haben und sie geglaubt haben, sie könnten sich verstecken, wenn sie die Augen zuhalten, wir waren immer noch da. Wir haben sie immer noch gesehen. Man kann sich nicht vor Gott verstecken, sagt die Bibel. Man kann vor Menschen davonlaufen. Man kann vor Herausforderungen davonlaufen, vor schwierigen Situationen, denen kann man eine Zeit lang entfliehen. Aber von Gott kann man nicht entfliehen. Im Psalm 139, im Vers 7, ab Vers 7, da heißt es mal: Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich zum Himmel hinauf, so bist du da. Bettete ich mich im Scheol, siehe, da bist du. Erhöbe ich die Flügel der Morgenröte, ließe ich mich nieder am äußersten des Meeres, auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Und spräche ich sogar, Finsternis möge mich decken und Nacht darf Licht um mich sein. So würde doch die Nacht leuchten wie der Tag und die Finsternis wäre wie das Licht. Wisst ihr, das bedeutet nicht, dass selbst wenn ich in der Finsternis wandle, wenn ich irgendwie mit Gott zusammen bin, dann wird selbst die Finsternis zum Licht. Nein, nein, wenn ich in der Finsternis wandle, auch dort sieht mich Gott. Das bedeutet das. Das heißt nicht, dass wenn ich in der Finsternis wandle, wenn ich irgendwie Christ bin, die Finsternis zum Licht wird und deshalb gut ist. Nein, nein. Es bedeutet, dass selbst wenn ich die tiefste Finsternis suchen würde und dort mich versuchen, verstecken vor Gott, selbst dort würde Gott mich finden. Weil für ihn selbst die tiefste Finsternis nicht finster ist. Der hat so Nachtsichtgerät. Ein göttliches. Der hat so ein göttliches Nachtsichtgerät. Der sieht uns überall. Das ist das Tröstlichste, was es gibt. Aber das ist auch das Krasseste, was es gibt. Weil ich mich vor Gott nicht verstecken kann. Ich kann vor ihm nichts verstecken. In Hebräer 4, Vers 13, da sagt der Briefschreiber mal, und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles ist bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Mein ganzes Leben ist aufgedeckt und bloß. Ich kann nichts verstecken, keinen Gedanken, kein Gefühl, keine Tat. Ich kann nicht während dem Ramadan in den Keller und hoffen, dass Allah nicht sieht, wenn ich während dem Fastenmonat was esse, weil er im Keller nicht sieht. Das funktioniert bei unserem Gott nicht. Egal, wo ich hingehe, er ist da. Ich kann versuchen, wegzulaufen, aber unsere Gefühle, unsere Gedanken und Taten, die bleiben offen vor ihm. Ich kann die versuchen zu vertuschen, zu beschönigen oder zu rechtfertigen, aber vor Gott liegen alle Dinge offen. Ich komme hier vielleicht damit durch, dass ich irgendwas vertusche, irgendwas rechtfertige, irgendwas. Ich komme vielleicht durch bei meinen Eltern. Die sind vielleicht so naiv, weil sie nicht alles checken. Ich komme vielleicht durch bei meinem Ehepartner. Dem kann ich die Geschichte noch dreimal anders erzählen und dann glaubt er sie. Ich komme vielleicht durch bei meinen Kindern. Es ist nicht mehr weit, Kinder, um die nächste Ecke herum. Da komme ich vielleicht noch durch, menschlich gesehen, bei deinem Pastor, bei deinem Jugendleiter. Dem kannst du noch irgendwie ein bisschen was erzählen, wie das jetzt war und wie das jetzt gelaufen ist und warum das jetzt so verdreht ist, die ganze Situation. Aber bei Gott, da kommen wir nicht drum rum. Bei dem liegt alles offen. Jeder Gedanke, jede Motivation, jede Tat. Und wofür ich mich hier nicht verantworte, Da muss ich mich einmal vor ihm verantworten. Was ich hier unter den Teppich kehren versuche, was ich hier verstecke oder was ich hier verschwiegen habe, das kommt spätestens am letzten Gericht vor Gott zutage und kommt zur Sprache. In Offenbarung Kapitel 20, Vers 12, da heißt es mal am Ende, da wird jeder Mensch vor Gott stehen und da werden alle Bücher aufgetan und ein jeder muss sich verantworten vor Gott und es kommt alles zur Sprache meines Lebens, in Büchern des Lebens, wo alles festgehalten ist. Alles. Vor ihm liegt alles offen und bloß. Mein ganzes Leben kommt dort raus. Und die Frage ist, versuche ich es vor ihm zu verstecken? Versuche ich es zu verstecken? Hier kann ich vielleicht den Film meines Lebens selber noch irgendwie schneiden. Aber spätestens in der Ewigkeit wird dieser Film in voller Länge gezeigt. Wisst ihr, manche, die behandeln Gott so oder das Leben so, wie sie mit ihrem Arzt umgehen. Manche Menschen, und vielleicht geht es dir auch so, du spürst, irgendwas ist nicht ganz in Ordnung, vielleicht ein Fleck an der Haut oder irgendeine Kugel an deinem Hinterkopf oder irgendein komisches Gefühl und du denkst, vielleicht sollte ich zum Arzt. Aber ich habe Angst. Angst vor der Diagnose. Und so gibt es Menschen, die fliehen vor der Diagnose ihres Arztes, weil sie Angst haben, der sagt, ja, das ist vielleicht die Krankheit oder die Krankheit und das ist das und das ist das. Und deshalb fliehen sie davon. Aber irgendwann holt dich die Realität ein. Dieser Krankheit, des Todes, das holt dich irgendwann mal ein. Du kannst ein Stück weit vor Gott fliehen, aber irgendwann holt es dich ein. Du kannst dich nicht letztendlich vor Gott verstecken. Das ist das Erste, was du wissen musst. Du kannst dich nicht vor Gott verstecken. Hagar, du kannst dich nicht vor Gott verstecken. Und das Zweite, du musst dich gar nicht vor Gott verstecken. Du musst dich gar nicht vor Gott verstecken. Warum? Weil dieser Gott, um im Bild zu bleiben, ein guter Arzt ist, der immer, egal was die Diagnose ist, egal wie dein Leben aussieht, egal was krass schiefgelaufen ist in die falsche Richtung, egal wie lange, egal wie oft, immer helfen und heilen möchte. Immer gute Gedanken über deinem Leben hat, wenn du dich ihm öffnest. Im Propheten Jeremia, da gibt es einmal einen wunderschönen Vers im Kapitel 29, Vers 11. Da heißt es: Ich weiß wohl, welche Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Gott spricht zum Volk Israel und sagt: Ich habe Gedanken über eurem Leben. Und diese Gedanken sind Gedanken des Friedens, des Heils, des Heilwerdens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft zu geben, um euch Hoffnung zu geben. Wenn ich an euch denke, sagt Gott, dann bin ich wie so ein guter Arzt, der eine Diagnose geben muss. Wenn du nicht davon wegrennst, dann kann ich dir helfen, um dir eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Renn doch nicht mich mehr weg, versteck dich doch nicht mehr. Ich meine es gut mit dir. Ich meine es gut mit dir. Du musst dich nicht verstecken. Und Jeremia schreibt es an das Volk Israel, das gerade in die babylonische Gefangenschaft geführt worden ist, als Strafe für dauernde und andauernde Untreue. Also das war nicht ein Vers für besonders treue Christen. Hey, ich weiß, welche Gedanken ich über deinem Leben habe. Gedanken, dass du Frieden bekommst, dass du eine Hoffnung hast, weil du so ein toller Christ bist. Nein, nein, diese Gedanken hat Gott über seinem Volk Israel, das über Jahrzehnte eigentlich von ihm weggelaufen ist. Die ganze Zeit. Und Gott sagt: Geht's noch? Warum rennt ihr denn weg? Ich habe doch gute Gedanken über eurem Leben. Ihr braucht doch nicht wegrennen, nur weil ihr das Leben sucht, weil was schiefgelaufen ist. Renn doch nicht weg. Wisst ihr, Gott ist besser im Suchen, als wir im Verstecken. Gott ist besser im Suchen, als wir im Verstecken. Der korrupte Zachäus, der Leute ausgebeutet hat, um an großes Geld zu kommen, der auf Kosten der Schwachen sich reich gemacht hat, der versteckt sich oben im Maulbeerbaum. Und Jesus, der sucht ihn. Und Jesus, der sieht ihn. Und Jesus, der liebt ihn und lädt sich bei ihm ein und verändert sein Leben für immer, wenn er aufhört, wegzulaufen und sich finden lässt. Die Frau am Jakobsbrunnen. Fünfmal geschieden. Fünfmal geschieden. Wie viel Lebenskonzept kann denn scheitern? Wie hat sich wohl die Familie geschämt für so eine Tochter, die fünfmal geschieden war und jetzt gerade in wilder Ehe lebt mit ihrem Lover? Und Jesus, und diese Frau, die versteckt sich. Die versteckt sich in der heißen Mittagssonne um 12, wo sonst keiner zum Brunnen läuft. Da versteckt sie sich vor diesen missbilligenden Blicken des Dorfes. Aber Jesus, der sucht sie. Jesus, der sieht sie und der liebt sie und verändert ihr Leben und gibt ihr lebendiges Wasser. Und Hagar, die sitzt da und Gott sucht sie und er liebt sie und er sieht sie und er verändert ihren Blick, indem er ihr zeigt, wie er auf sie blickt. Versteht ihr? Er verändert ihren Blick für Gott, indem er Gott ihr zeigt, wie er auf sie blickt. Jeremia 29, 11. Ich habe gute Gedanken, Hagar, über deinem Leben. Ich sehe dein Leben ein bisschen differenzierter, wie vielleicht Sarah und Abraham und diese ganze Dorfgemeinschaft. Ich habe nicht so einen engen, schambehafteten Blick wie die, wofür man sich schämen muss, was wohl die Leute denken. Ich habe einen anderen Blick auf dein Leben. Gott sieht Hagar mit einem anderen Blick. Er sieht sie mit einem Blick der Freude, mit einem Blick der Traurigkeit und mit einem Blick der Hoffnung, alles in einem. Er sieht sie mit diesem, wie soll ich das beschreiben, interessanten Mix an Blick. Ein Blickmix gibt es wahrscheinlich nicht. Aber ein Mixblick von Freude und von Traurigkeit und Hoffnung in einem. Wenn du, wo sind die Eltern? Wer hat Kinder? Hier, streck mal die Hand. Könnt ihr? Jawohl. Wenn ihr gute Eltern seid, dann habt ihr diesen Blick hoffentlich. Ich habe ihn hoffentlich manchmal gehabt mit meinen Kindern. Ich habe 2 Mädels und 2 Söhne. Und die 2 Söhne sind die Kleinen. Der eine ist jetzt 20 und der andere 18. Aber als die klein waren, haben die oft miteinander gespielt. Und dann, während sie miteinander gespielt haben, schön gespielt am Anfang, haben sie angefangen, neidvoll zu streiten. Wer kriegt das Spielzeug? Wer hat das gemacht? Und schließlich haben sie sich oft wütend geschlagen. Und als sie dann spätestens, als sie sich wütend geschlagen haben, habe ich versucht einzugreifen. Und dann saßen meine 2 Söhne auf der Treppe bei uns im Haus und ich habe sie angeguckt. Mit genau diesem Blick, hoffentlich. Mit diesem Blick der Freude und der Traurigkeit und der Hoffnung. Versteht ihr? Ich habe sie angeguckt mit dem Blick der Freude. Das sind meine 2 Söhne. Ich liebe die über alles. Und ich habe sie angeguckt und ich habe ihr wunderbares Ich gesehen. Von jedem Einzelnen, dass sie einzigartig sind, einmalig geschaffen von Gott. Ich freue mich an ihnen. Ich freue mich. Ich sehe ihr wunderbares Ich. Aber in meinem Blick ist auch Traurigkeit. Warum habt ihr jetzt wieder so gestritten? Ich sehe nicht nur ihr wunderbares Ich, ich sehe auch ihr widerspenstiges Ich. Ihr widerspenstiges Ich, das selbstsüchtig und weltsüchtig in etwas anderem Anerkennung und Liebe und Wert gesucht hat, als in den Regeln, denen wir ihr gegeben haben, als Gott ihnen gegeben hat. Ich sehe sie mit dem Blick der Traurigkeit, ihr widerspenstiges Ich. Und gleichzeitig sehe ich sie mit einem Blick der Hoffnung. Ich sehe nicht nur ihr wunderbares Ich und ihr widerspenstiges Ich, ich sehe auch ihr wiederhergestelltes Ich. Ich gucke sie an und ich sage es ihnen auch. Jetzt hört gut zu, wenn ihr mir jetzt folgt, was ich euch sage, dann ist noch mal was anderes möglich heute Nachmittag für euch, als nur im Zimmer alleine zu sitzen. Wenn ihr mir zuhört und dem folgt, dann kann euer Leben wiederhergestellt werden. Versteht ihr? So ist, wie Gott diese Hagar sieht. Er sieht sie mit dieser Freude, dass sie einzigartig und einmalig sein Geschöpf ist. Er sieht sie aber auch als widerspenstiges Ich, das auf anderen Wegen versucht hat, ihr Lebensglück zu finden. Aber er sieht sie auch mit diesem Blick der Hoffnung des wiederhergestellten Ichs. Gott hat diese unaufdringliche, aber überwältigende Fähigkeit, jeden mit diesen gnadenvollen Augen anzuschauen. Und dabei sieht er nicht nur die durch die Sünde zerbrochene Schönheit dessen, was du in Gottes Plan mal warst, sondern auch das heilige Potenzial, was aus dir wieder werden könnte, wenn du ihm folgst. Das ist die Hoffnung, die er hat. Und so schaut er dich an, so schaut er jeden von uns an, egal wo du gerade stehst in deinem Leben, egal wie weit du gerade weg bist. Er sieht dieses heilige Potenzial. Ich habe einen Geldschein mitgebracht, einen 50er. Und die Frage ist ja immer in so christlichen Kreisen, wer will den? Der muss sich melden. Jawohl, die Kinder, ganz unverschämt, wunderbar, das liebe ich, bleibt so. Wer will den haben, 50er? Hat jemand? Jawohl, da melden sich auch ein paar Erwachsene, ganz vorsichtig. So, wer würde denn gerne haben? Du kriegst ihn nicht, kannst sitzen bleiben. So, aber jetzt würde ich den nehmen und zerknüllen. So, wer will denn jetzt noch? Okay, ich schmeiße ihn auf den Boden und dreht mal drauf. Wer will denn jetzt noch? Okay, ich spuck drauf. Wer will denn jetzt noch? Okay, manche sind raus. Angst vor Corona. Okay, also die meisten von euch wollen den immer noch. egal ob zerknittert, drauf getreten, bespuckt, warum willst du denn noch? Weil er seinen Wert behalten hat. Du hast es verstanden. Du hast es verstanden. Wenn ich dir jetzt erzählen würde, hey, den Fuffi, den habe ich vom Dealer gekriegt gestern Abend. Das ist Drogengeld. Wer will ihn noch haben? Da ist keine Droge dran, sondern es ist nur vom Dealer. Ein paar ganz, nach dem muss der gucken da drüben. Wenn ich euch sagen würde, das, den Fuffi habe ich von einer Prostituierten bekommen. Das ist freier Geld. Wer will den noch haben? Oh oh, ihr seid schöne Moralisten. Wenn ich euch sage, das habe ich aus dem Casino von Baden-Baden, das ist Spielergeld. Wer will den noch haben? Wenn ich euch sagen würde, das habe ich vom Killer bekommen, das ist Blutgeld. Wer will den noch haben? Also ich würde ihn gerne noch haben, weil mich interessiert es nicht. Warum? Und es ist so wichtig. Nichts von dem, was ich diesem Geldschein getan habe, nimmt diesen Geldschein den Wert. Und es ist wichtig, so schaut dich Gott an. Nichts, was du getan hast oder unterlassen hast in deiner Vergangenheit, die dich zu dem gemacht haben, was du gerade heute bist, können Gott davon abhalten, was Neues, was Geniales, was Gesegnetes aus deiner Zukunft zu machen. Und dazu muss ich mich ihm anvertrauen. Nichts, was ich in der Vergangenheit getan habe, was mich zu dem gemacht hat, wie ich gerade bin, ob ich zerknittert, betreten, bespuckt bin, ob ich ein Mörder war oder in der Prostitution drin war oder was auch immer in meinem Leben war. Gott kann noch mal was aus deinem Leben machen, wenn ich aufhöre wegzulaufen, mich dem zu stellen und mich ihm anvertraue. Und die Hagar, die bleibt stehen. Und Gott sagt ihr, okay, du willst dieses lebend erfüllende, neue, erneuernde Prinzip erleben, okay. Dazu ist eine Sache notwendig. Und Gott sagt ihr, geh zurück und demütig dich unter Sarah. What? Warum jetzt das? Mich demütigen unter Sarah, warum willst du jetzt das von mir? Und die Hagar, die schreckt zurück. Und es ist genau, was ihr ins Herz hineintrifft. Wir würden sagen, Bingo, Bullseye, Treffer versenkt, voll ins Schwarze, das tut ihr weh. Gott spricht diesen wunden Punkt an in ihrem Leben. Und sie versucht sich zu rechtfertigen. Ich musste da so viel leiden, ich bin auf der Flucht. Und Gott sagt, ja, das ist richtig. Aber warum bist du auf der Flucht? Klar, die Sarah hat sich falsch verhalten gegenüber dir, aber du auch hast versucht, auf die falschen Wege, auf die falsche Art und Weise jemand zu werden, jemand zu sein, dein Glück zu finden, an Gottes Regeln vorbei. Und egal, wo du hingehst, du nimmst diese ungeklärten Beziehungen und dieses ungeklärte Wünschen immer mit dir mit und es wird dein Leben nach vorne hin, wenn du es nicht angehst, kaputt machen, auch in der nächsten Beziehung. Am nächsten Lebensplatz. Was Gott Hagar klar macht, ist, ohne diese Schuldfrage zu klären, gibt es keine wahre Freiheit von ihrer Vergangenheit, von Schuld und Scham, von diesem Gerechtigkeitsdenken, das vor Gott ausgeht. Wisst ihr, Hagar muss lernen, Schuld ist das, was uns von Gott fernhält und was auch Gott von uns fernhält. Denn Gott ist ein Gott der Liebe, klar, und gleichzeitig ein heiliger Gott. Und er hasst alles, was seinem Liebeswillen entgegensteht. Und wie sich Öl und Wasser nicht vermischen, so kann sich ein heiliger Gott nicht mit unheiligem Menschsein, unreinem in der Sünde vermischen. Und klar, gleichzeitig liebt Gott diese Hagar und würde gerne mit seinem geliebten Geschöpf geschaffen von ihm in eine Beziehung treten. Und das bringt in Gott dieses Dilemma, was soll er mit Hagar machen? Er kann ja nicht einfach nur vergeben. Wenn er einfach vergeben würde, dann wäre er am Ende korrupt. Jemand muss bezahlen, auch für ihre Schuld, damit ihr vergeben werden kann. Jemand muss bezahlen. Das ist immer so, wenn jemand schuldig wird. Du fährst beim Netto rückwärts raus und jemand fährt dir in dein Auto rein. Was ist die erste Frage? Wer bezahlt? Bist du versichert? Okay. Also die zweite Frage ist Ihnen, was passiert? Aber die erste Frage ist, hey, wer zahlt? Jemand muss bezahlen, entweder deine Versicherung oder meine Versicherung oder du. Damit man es der Versicherung nicht meldet, aber irgendjemand muss bezahlen, wenn irgendwas kaputt geht. Und so ist es auch bei Gott. Jemand muss bezahlen. Und Gott hat diesen Weg gefunden, sein Dilemma, das er hat, aufzulösen, indem er seinen Sohn gesandt hat, Jesus Christus, der bezahlt für unsere Schuld. Ihr wisst und kennt das, dass Jesus am Kreuz stirbt. Jesus sagt, ich bin gekommen, mein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und das tat er. Sein Leben zu geben für mein Leben. Paulus sagt mal in 2. Korinther 5, Vers 21, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Das heißt, Jesus vollbringt für uns, was wir nicht leisten können und gibt uns den Platz, den wir nicht verdient haben in ihm. Und so kann eben auch ein Zachäus, so kann ein Petrus, ein Paulus, eine Hagar umkehren und Erneuerung empfangen, obwohl sie es nicht verdient hat. Eben deshalb, gerade weil es bei Gott nicht auf eine Position ankommt oder Popularität oder Power, die ich habe, kann jeder, egal wie weit er weg war von Gott, egal wie viele Jahre ich Gott links liegen gelassen habe, egal wie hoffnungslos meine Lebenssituation scheint, umkehren zu ihm. Gerade weil es bei Gott nicht auf Leistung ankommt, mich zu qualifizieren, kann Jesus die Mühseligen und Beladenen einladen und sie erquicken. Er lädt die frommen Pharisäer ein und die frechen Prostituierten. Er lädt die gutbürgerlichen Meister ein und die geldgierigen Materialisten, den Abi-Einser und den Asylempfänger. Keiner schafft es zu Gott. Jeder ist auf Gottes Handeln in Jesus Christus angewiesen. Und das tut Jesus Christus am Kreuz, um es möglich zu machen. Schau dir an, was Gott in Jesus Christus am Kreuz getan hat. Er billigt unsere Sünde nicht und lässt Fünfe nicht gerade sein. Er sagt nicht einfach, okay, Schwamm drüber, vergiss es. Oder legt die Messlatte irgendwie niedriger, was seinen Willen angeht. Nein. Er nimmt unsere Sünde nicht auf die leichte Schulter, er nimmt sie auf seine Schulter. Er nimmt unsere Schuld auf sich und verurteilt sie in sich selbst, um für uns zu bezahlen. Er stirbt an unserer Stelle. Er trägt unser Versagen, unsere Verletzungen, unsere Scham und unsere Schuld. Und da wird seiner Heiligkeit Genüge getan und unsere Schuld wird bestraft und seiner Liebe wird Genüge getan, um uns zu erlösen aus Scham und Schuld. Gott tut in Jesus, was wir nicht tun können, damit wir das sein können, was wir nicht zu träumen wagten, nämlich rein vor Gott, mit der Möglichkeit umzukehren und erneuert mit ihm zu leben. Das nennt die Bibel Gnade. Gnade. Wisst ihr, seine Sünde zu sehen ohne Gnade, das bringt Verzweiflung. Gottes Gnade zu sehen ohne seine Sünde, das führt zum Leichtsinn. Aber beides gleichzeitig, seine Sünde und die Gnade zu sehen, führt zur wahren Umkehr. Und Paulus sagt, es ist die Güte Gottes, die uns zur Umkehr leitet. Und die Hagar hat diese Güte Gottes erlebt. Wir singen ein Lied miteinander, du bist unsere Zuversicht. Lied Nummer 8, du bist unsere Zuversicht.